Ja, hier sind wir wieder. Recht herzlich willkommen zu Herzlichem heute wieder. Wie steht's am Mikrofon?
Bernd Sternal.
Und Konstanze Holthoff. Und was haben wir? Wir haben den Frühling, nämlich ganz genau schon seit dem 1. März, der meteorologische, auch wenn es manchmal noch nicht so aussieht und ab und an, ganz besonders im Harz, noch eine Schneeflocke herunterkommen wird. Das dauert ja noch eine Weile, aber nichtsdestotrotz wollen wir Ihnen heute schon ein bisschen Appetit machen auf die schöne Frühlings Landschaft im Harz auf ganz besondere Plätze und zur Einstimmung frühlingshafte Musik von William Hutt, Springtime Blues. Wir haben es ja eben schon in unserem Auftakt angekündigt. Es geht um den Frühling im Harz. In welcher Region des Harzes beginnt es denn zuerst zu grünen? Hast du denn schon irgendwelche Frühlingsboten entdecken können oder wo sagst du, Mensch, da müssten wir mal im März die Wanderschuhe anziehen und uns das angucken.
Naja, erst mal vorweggeschickt, für mich ist der März einer der schönsten Monate im Jahr überhaupt. Ich sage mal, wenn dieses kalte, feuchte Wetter endlich vorbei ist, die Tage wieder länger werden, die Sonne hier und da häufiger vorkommt und es überall anfängt wieder grün zu werden, das ist für mich einfach wunderschön. Und da gibt es ja gewisse Pflanzen, sage ich mal, die praktisch so als Frühlingsboten angesehen werden. Die Vegetation im Harz ist ja natürlich sehr unterschiedlich, ob wir das Harzvorland nehmen oder ob wir die Höhenlagen nehmen, ne? In den Höhenlagen ist durchschnittlich alles 4 Wochen später, kann man sagen. Wir beschäftigen uns also heute vorrangig mit den Randlagen.
Also so ein bisschen waldige Plätze, wo dann
Genau.
immer mal so kräftig ein Sonnenstrahl
Ja,
durchblitzen kann.
und da gibt es so einiges, was wirklich äußerst interessant ist und auch beeindruckend ist. Und zuerst möchte ich einen Platz vorstellen, wo unsere großen Schneeglöckchen, Märzenbecher, in Massen wachsen. Es ist also ein geschütztes Biotop. Und es ist wirklich ein einmaliges Erlebnis, das zu sehen, wenn Waldflächen komplett mit Märzenbechern bedeckt sind und es dort blüht und auch natürlich duftet. Das ist wirklich ein ganz toller Standort. Ich hoffe allerdings, wir sind ja hier unter uns, unter lauter Naturfreunden, ne, dass dort mit diesem Standort auch pfleglich umgegangen wird. Man sollte festes Schuhwerk anziehen, da es oftmals dort auch ein bisschen feucht ist. Wir reden also um eine Region bei den großen Gegenden bei Ballenstedt. Dort ist auch ein kleiner Parkplatz, wo man das Auto abstellen kann. Es geht also in diese Aue hinein, bevor man dort in Ballenstedt zu den Gegensteinen hochfährt. Das kennt wahrscheinlich jeder, wo ehemals die Fahrschule war, die Pension oben ist und der Schießplatz und so weiter. Unten in der Mulde, da geht es dann in südlicher Richtung, ja, in solche kleine Aue rein, in so einen Bachlauf. Und da ist dann auf einmal, wenn man um eine Kurve kommt, alles voller Märzenbecher. Die blühen so in etwa Februar bis April. Kann ich natürlich auch nicht genau sagen, das hängt natürlich jetzt vom Wetter ab, aber so wie die Sonne scheint, geht das dort los und die treiben ja wie die Schneeglöckchen unwahrscheinlich schnell, beziehungsweise die haben ja jetzt schon teilweise vorgetrieben. Jetzt nur
Ja,
auf die
ja, ja.
entsprechenden Sonnenstrahlen,
Ja.
um dann ihre Blütenpracht zu entfalten.
Und Märzenbecher, die haben ja in der Blumensprache die Bedeutung, ich will nicht länger warten. Also, das ist auch schon wieder so eine Assoziation als Frühblüher
Ja,
drin.
ja.
Ja.
Das ist, wie gesagt, ein wirkliches Erlebnis für alle Sinne, sage ich mal. Und wer das mal gesehen hat, wird es sicherlich auch nicht vergessen. Die Märzenbecher, botanisch werden sie ja als Frühlingsknotenblume bezeichnet oder als große Schneeglöckchen und gehören zu den Amaryllis-Gewächsen. Sie werden ja bis zu 30 Zentimeter hoch. Und bilden teilweise sehr große Becher. Es gibt also einige solche Auen im Harzraum, ne? Das ist die größte, die mir bekannt ist. Und die Blüten sind auch besonders schön gezeichnet. Die haben also alle an den Blüten außen Blättern grüne Tupfe, also grüne Spitzen, die noch leuchten. Es gibt auch welche, die sind nur blank weiß praktisch, ne? Die sind also so weiß-grün. Ja, das ist allerdings eine feuchte Angelegenheit, wo also wirklich gut profilierte Schuhe und nicht die besten Sachen erforderlich sind, um dort mal der Aue einen Besuch abzustatten.
Ja.
Zeit, wie gesagt, kann man sich lassen. Das ist nicht an einem Wochenende, die blühen wenigstens 4 bis 6 Wochen.
Das waren die Merzenbecher bei Ballenstedt. Und welche Pflanzen wollen wir nach der nächsten Musik nochmal besprechen?
Ja, ich denke mal, dann kommen wir mal zu den Anemonen.
Ja, aber vorher machen wir noch ein bisschen Musik. Und zwar Musik mit Prinz. Sometime it snows in April. Ja, wir haben uns eben unterhalten über die ersten Frühlingsblüher im Harz, nämlich die Merzenbecher. Auf dem Fuße folgen aber gleich die Anemonen. Wo werde ich da im Harz fündig, wenn ich mich an diesen Blumen erfreuen möchte?
Ja, wir sprechen jetzt von Buschwindröschen. Eine Art von Anemonen, die eigentlich ja überall am Harzrand ringsrum anzutreffen sind. Das sind ja mit die ersten Blüher, die auch teilweise ja riesige Teppiche bilden, die sicherlich jeder kennt. Buschwindröschen sind eigentlich der Frühlingsbodendecker in dem typischen ursprünglichen Harzwald. Die finden wir also überall dort, wo wir Laubmischwälder haben. Ja, wo also der ursprüngliche Harzwald war, an den Harzrandlagen, dort sind jetzt ab März, April, ist der Boden auch voll von entsprechenden Buschwindröschen.
Und wie blühen die? Gelb?
Die haben sehr unterschiedliche Farben. Die Grundfarbe ist weiß, der Blütenblätter. Aber ansonsten haben sie rosa oder violette Färbungen. Das ist von Standort zu Standort sehr, sehr unterschiedlich. Sie sind zum Teil auch gelb gefüllt. Es hängt auch vom Standort ab, wie groß sie werden. Es ist also eine Pflanze, wo die Blüte immer weiter wächst. Und es gibt durchaus Blüten, die bis zu 60, 70 Millimeter Durchmesser bekommen.
Das ist ganz schön viel.
Ja. Das hängt ganz vom Wetter ab.
Ja.
Die brauchen also Sonne. Die Buschwindröschen sind also nachts zu. Die öffnen sich in etwa frühmorgens so zwischen 9 und 10 und schließen sich wieder so zwischen 17 und 18 Uhr.
Mhm.
Sie öffnen sich aber nur, wenn auch genügend Licht da
ja.
ist. Das ist auch so eine Symbiose, sag ich mal. Die wachsen also zu einer Zeit im dichten Laubwald, wo die Wälder noch nicht begrünt sind.
Mhm.
So wie die Bäume Blätter treiben, beginnen auch die Buschwindröschen abzusterben.
Also man muss da schon um den richtigen Zeitpunkt
ja,
abpassen.
Ja, man muss jetzt,
ja?
Die ersten Sonnenstrahlen nutzen. Ja, und man müsste ja nun eigentlich denken, dass dieses viele, viele frische Grün dann auch sehr willkommen ist für die Tiere im Wald als Futtergrundlage.
Ja.
Die haben ja nun lange gedarbt im Wald
ja.
und sich mühsam ernähren müssen. Aber das ist ein Trugschluss. Da hat das Buschwindröschen biologisch und genetisch vorgesorgt. Die Blätter sind also verhältnismäßig stark giftig mit ungesättigten Lakton, so dass dort keine Tiere rangehen. Die würden wahrscheinlich sonst auch nicht überleben, beziehungsweise
ja.
dazu kommen, Samen zu treiben, weil sonst unser heimisches Wild die abäsen würde.
Ja.
Das sind also so, sag ich mal, doch intelligente Mechanismen der Natur, die der Art mal helfen, auf Dauer zu überleben.
Mhm.
Die finden Sie zumindest also am ganzen Nordharz- und Südharzrand entlang, überall dort, wo Sie Mischwälder sehen, dort werden Sie auch mehr oder weniger Buschwindröschen finden.
Ja, und wenn man wandert, da achtet man ja auch auf die Natur, was rechts und links steht, zumindest mache ich das so, wenn man wandert. Und wenn sich da auch ein ganzer Tepp ausbreitet, da kann man das ja eigentlich gar nicht übersehen. Ja, und jetzt hast du einen ganzen besonderen Wald für uns ausgesucht, oder besser gesagt eine Parkanlage in Quedlinburg mit einem Gewächs, das jetzt ja auch besonders im Trend liegt, wenn man da ein Kochbuch aufschlägt. Und es geht um?
Bärlauch. Um
genau.
einen Bärlauchwald. Und der ist in einzigartiger Weise aufzufinden in Quedlinburg in der Parkanlage am Brühl. Das ist unterhalb des Schlosses und des Abteigartens direkt an der Bode. Das ist also eine uralte Parkanlage, die zurückzuführen ist auf das Stift, auf die Äbtissinnen, wo man sagt, davor hatten sie ihren, also unterhalb des Stiftes, hatten sie ihren Abteigarten, wo sie damals dann entsprechend sich ihr Gemüse, ihre Kräuter und so weiter angebaut hatten. Und dahinter an der Bode wurde dann eine Art Parkanlage angelegt, die dazu diente, sich zu erholen, zu entspannen halt in der Natur. Da sind viele, viele wunderschöne Bäume, auch sehr, sehr alte Buchen, Eichen und dergleichen. Und zwischen den Bäumen ein riesiger Bärlauchwald, alles bedeckt von Bärlauch und ein betörender Duft.
Ja, also ein richtiges erholsames Plätzchen sozusagen fürs ganze Jahr, aber ganz besonders eben im Frühling.
Ja, in dieser Zeit, März, April, Mai, der Bärlauch, der blüht eigentlich und beziehungsweise ist recht lange dort vorhanden. Die Blüten sind dann zuerst weg, aber das Kraut ist zumindest noch da. Um es vorweg gleich noch zu sagen, es hat keiner was dagegen, dass man sich mal 3-4 Blätter zum Eigenverbrauch mitnimmt, aber die gewerbsmäßige Ernte ist natürlich untersagt.
Ja, dort, ja, ja.
Und man muss natürlich auch bedenken, du hattest das vorhin intern schon angesprochen, es ist wirklich ein betörender Duft. Ja. Und wer da irgendwelche Probleme hat vielleicht mit Pollen oder dergleichen und wer Zwiebel und Knoblauch Gerüche nicht mag, der sollte sich dort wieder fernhalten. Mhm. Also man riecht es nicht nur, wenn man aus dem Wald wieder rauskommt, riecht man auch selber.
Mhm. Ja? Dann hat man überall Platz, wo man sich hinsetzt.
Es ist also schon beeindruckend, sage ich mal.
Ja, ja.
Dieser Park ist in den letzten Jahren wieder wunderschön zurechtgemacht worden. Es sind also schöne Wege, gepflegte Wege dort. Es sind sehr, sehr schöne Pflanzen und Bäume dort überall aufzufinden. Es geht ja dann auch bald los, beispielsweise, dass die Tulpenbäume und andere, sage ich mal, entsprechende Sträucher dort zum Blühen gelangen.
Ja, es kommt ein richtiges Farbspiel zustande.
Ja. Also da ist es wirklich zu empfehlen dort. Es ist ja eine Art botanische Garten. Die meisten Sträucher, Bäume, Pflanzen sind auch mit Schildern gekennzeichnet. Ne? Wird aber halt kein Eintritt verlangt oder so.
Und so ein Park ist...
Eine öffentliche Parkanlage. Eine
Parkanlage ist ja auch immer entspannend, wenn man vielleicht bis zum Schloss erstmal hochgegangen ist und durch die Stadt. Ich finde immer, es ist wie eine Oase der Ruhe, wenn man durch einen Park geht, auch selbst wenn allerhand Leute unterwegs sind. Es ist immer entspannt.
Ja. Nee, und der ist wirklich empfehlenswert, weil man dort auch verhältnismäßig Ruhe hat. Das ist also nicht irgendwo so ein riesiger Touristenmagnet, wo massenhaft Leute drin umherrennen, sondern das ist dort schon sehr, sehr ruhig in der Anlage. Und es gibt da auch noch einiges ein anderes zu sehen. Dort sind zwei Denkmale beispielsweise, die auch wieder erneuert und aufgearbeitet sind. Unter anderem für Karl Ritter, einen führenden Geologen und Geografen, der, ich sage mal, immer gleich so nach Alexander von Humboldt benannt wird.
Ja.
Ja. Und der aus Quedlinburg stammt.
Mhm.
Und dieses Denkmal ist wieder neu restauriert worden. Und dann hat Eduard Petzold aus Muskau, der hat dann vor gut 200 Jahren den kompletten Park rekonstruiert, wie man es nennen will. Er hat ihn praktisch neu angelegt als eine Art botanische Garten. Und dort ist also so einiges zu finden, was selten ist bei uns, wie ungarische Eichen, Weißeichen, rote Rostkastanien und vieles mehr. Also für diejenigen, die sich dafür interessieren, gibt es dort einiges zu sehen und zu entdecken.
Ja, und ich habe hier gerade noch zu Bärlauch was gefunden. Der Name kommt ja angeblich von der beobachteten Angewohnheit der Bären, sich nach dem Winterschlaf den Bauch mit diesem Kraut vollzuschlagen.
Ja, so sagt man zumindest.
Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Vielleicht sollte man ja aufpassen, dass nicht gerade ein Bär vorbeikommt.
Ja, wie gesagt,
in Quedlinburg, ja. Und man sagt dazu auch noch Hexenzwiebel, Judenzwiebel, Latschenknofel, Remschele, Ramson, Wilderknofel, Knofe, Wurmlauch, Zigeunerlauch und Zigeunerzwiebel. Also das ist alles weit gefasst der Begriff von Bärlauch. Ganz interessante Namen.
Ja, da wird schon was dran sein, obwohl natürlich, ich sage mal, bei uns ist es ja der Bär nun schon ewig ausgerottet, aber ich denke mal, das wird schon was dran sein. Ja, zumal das, was wir vorhin schon besprochen haben, von den Frühblühern sind ja sehr, sehr viele giftig, also von dem ersten Grün als Überlebensstrategie. Ja, und da ist der Bärlauch eine der wenigen Pflanzen, die halt gut genießbar sind, und da werden sich sicherlich nicht nur die Bären dran gütig getan haben, sondern auch Rehe, Hirsche, Wildschweine und so weiter, was so.
Ja, und Bärlauch hat ja auch in der Mythologie einen bestimmten Stellenwert, denn man sagt ja, er kann wie Knoblauch auch Vampire vertreiben, aber auch Hexen und Schlangen abwehren und dient auch als Aphrodisikum. Und es gibt wohl auch eine Hexenzwiebelsuppe an Walpurgis, und die sollte dann böse Geister festhalten.
Ich habe auch gehört davon, also das betrifft jetzt nicht Quedlinburg und die Brühanlage, solche Bärlauchwälder gibt es ja auch in anderen Regionen und dergleichen, ne? Heutzutage halt weniger, früher mehr, dass man in früheren Jahrhunderten auch beispielsweise Nutzvieh, insbesondere Schweine und Schafe und Ziegen, dort zum Weiden reingeschickt hat, und die sollen dann ein ganz besonderes Fleisch bekommen oder gehabt haben.
Das kann ich mir
ist verständlich, sage
ja.
ich mal. Man macht ja solche Dinge bis heute und füttert Nutztiere mit gewissen Dingen, um gewisse Effekte zu erzielen. Ne? Und wenn sich da Schweine, Ziegen, Schafe über Wochen mit Bärlauch, der ja knoblauchartig ist, ernähren, dann wird sich das schon, sage ich mal, auf die Qualität des Fleisches auswirken.
Ja.
Ob das jedermanns Sache ist, ist nun eine andere. Ich habe noch kein derartiges Tier gegessen, aber...
Ja, und dann sagt man dem Bärlauch auch nach, aber das wurde analysiert, oder sind Erfahrungen, langjährige über die Jahrhunderte. Also er hilft bei Bluthochdruck, Arteriosklerose, Hautausschlägen, stärkt das Immunsystem, wirkt durch Blutungsfördern, ist Blutzucker- und Cholesterinsenkend, generell desinfizierend und enthält viel Vitamin C. Bei Bronchitis wirkt er schleimlösend. Ja, und wenn man recht viel davon isst, hat man eine perfekte Frühjahrskur. Also kann man schon mal den Arzttermin vorsorglich absagen, den man vielleicht im Monat April oder Mai hat.
Bärlauch hat ja ähnliche Inhaltsstoffe und medizinische Wirkungen wie Knoblauch. Ne?
Mhm.
Und darum ist er ja, wie gesagt, auch heutzutage wieder in aller Munde und so interessant. Der feine Unterschied ist nur zum einen, man hat kaum Magenprobleme. Viele vertragen ja Knoblauch nicht, zumindest in größeren Mengen. Und dann kommt natürlich dieser... Naja, ich möchte es mal so sagen, bei übermäßigen Knoblauchgenuss dieser penetrante Geruch dazu. Ne?
Ja, und das hat man ja bei Bärlauch nicht.
Das hat man halt bei Bärlauch überhaupt nicht. Man hat im Grunde genommen dasselbe Aroma, und das ist ja schon ein erheblicher Vorteil. Und das ist ja auch der Grund, wie gesagt, im Moment, dass der so eine Renaissance erlebt.
Habe ich noch was ausgefunden? Bärlauch ist auch in der Landgüterverordnung von Karl dem Großen aufgeführt. Also er muss damals auch schon eine große Bedeutung gehabt haben, ja, dass der wahrscheinlich angebaut wurde.
Warum auch immer der über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte etwas in Vergessenheit geraten ist. Also man kann sich den auch selber gut anbauen. Ich habe den beispielsweise auch im Garten.
Den gibt es sozusagen auch im Baumarkt, bieten sie auch die Pflanzen an.
Genau, also bei mir war es beispielsweise so, es kam im ersten Jahr nichts.
Und jetzt
und
ist
irgendwann
der
ist der
zu.
Aufgegangen und der Fleck wird immer größer. Der ist also dann irgendwann, sage ich mal, wie Unkraut.
Ja, ja.
Ist eigentlich eine schöne Sache, weil ich sage mal, man kann ihn mehr oder weniger bis in den Sommer rein nutzen, ne, für alle möglichen Zwecke in der Küche. Man muss ihn, wie gesagt, man muss ihn ein bisschen eingrenzen. Aber das hat man mit vielen anderen Pflanzen ja auch.
Genau.
Wenn man sich nicht drum kümmert, dann beginnt da alles so zu wuchern.
Ja, und an dieser Stelle vielleicht noch mal ein Wochenend-Bärlauch-Pizza-Rezept. Ganz gut für die ganze Familie, für Groß und Klein. Pizza ist ja allgemein beliebt. Eine Portion Pizzateig aus dem Kühlregal, damit es schnell geht. Ein Becher Schmand, auch immer gut, kann man sich schon vorstellen. 5 Scheiben Schinken roh, ich nehme meistens immer ein bisschen mehr, als im Rezept steht. Eine Handvoll Bärlauch und geriebener Käse. Das alles auf dem Pizzateig verteilen. in den heißen Ofen stellen für 10 bis 15 Minuten bei 200 Grad und schon können sich alle um den Tisch setzen und ein richtig schönes, leckeres Bärlauch-Frühlings-Pizza-Gericht genießen. Oder man kann auch Butter mit gehackten Bärlauchblättern, ein bisschen Salz mischen als Brotaufstrich, ist auch eine gute Idee. Oder man nimmt Bärlauchpaste, da braucht man natürlich schon ein bisschen mehr, damit man vielleicht auch was zum Verschenken hat. Ein ganzes Kilo Bärlauch, stelle ich mir gerade mal so vor.
Oh, das ist schon eine
was
ganze
das jetzt
Menge,
für ein Haufen ist, ja. Dann dazu 80 Gramm Meersalz, grob, einen halben Liter Öl, Sonnenblumen oder Olivenöl und das dann richtig schön mit dem Mixer oder der Küchenmaschine durchrühren und dann fest verschließen in Schraubgläser.
Da komme ich aber auch gleich noch auf eine andere Idee. Sowohl dort, wo Buschwindröschen wachsen, wie auch im Bärlauchwald. Dieser Bärlauchwald ist ja im Grunde genommen auch ein Mischwald. Ist also auch ein einheimischer alter Wald.
Ja.
Da wächst auch meistens der Waldmeister mit.
Mhm.
Ist ja auch im Frühlings Blüher,
ja.
Frühlingsgewächs. Ne? Und wenn man dann sowas machen will, eine Waldmeisterbowle.
Maibowle.
Oder Waldmeisterlimonade.
Mhm.
Ist was ganz Tolles. Müssten sich die Hörer und Hörerinnen nochmal informieren, wie er aussieht. Kann man eigentlich nicht verwechseln. Also Waldmeister ist im Grunde genommen nichts zu verwechseln. Ja? Und hat seine größte Intensivität jetzt auch am Anfang, wenn er frisch austreibt. Dieses Waldmeisterkraut ansetzen mit entsprechend Zucker als Limonade und dann mit Wasser aufgießen, ergibt eine ganz hervorragende Limonade, die man dann zu deiner Pizza trinken kann.
Ja, genau.
Man kann natürlich auch Waldmeisterbowle draus machen oder auch eine gute Idee ist, den mit Zucker anzusetzen und den mit Korn aufzufüllen. Ne, er gibt einen wunderbaren Waldmeister-Likör.
Mhm.
Ne, ist natürlich auch was, wenn man mal Freunde einlädt und Gäste. Und ist eine sehr unkomplizierte Angelegenheit. Also wo der Waldmeister denn wächst, da kann man dann richtig rupfen. Und, ne. So, und meistens ist der im gleichen Zeitraum in diesen Wäldern auch mit anzutreffen und zu finden.
Ja, das ist doch eine wunderbare Idee. Und auf diese wunderbare Idee hören Sie jetzt wieder Musik hier im Herzlichen einen Titel von James Blunt. Ja, nachdem wir uns eben gedanklich den Bauch vollgeschlagen haben, nach dem Essen heißt es wieder raus in die Natur. Und du hast da einen ganz besonderen Tipp zum Wandern.
Ja, die Harzer Dolomiten. Wir gehen jetzt mal in die Region des Südharzes nach Schatzfeld, einem kleinen Ort in der Südharzer Karstlandschaft. Und der Ort ist eigentlich bekannt durch seine Burgruine und durch seine sogenannte Einhornhöhle. Schon alleine die Einhornhöhle ist einen Besuch wert. Ich möchte da jetzt nicht allzu breit drauf eingehen. Die hat ihren Namen daher, weil in dieser Einhornhöhle früher immer Knochen ausgegraben wurden im Mittelalter, die man als Einhörner angesehen hat. Und Einhörner waren also eine außergewöhnliche Medizin, sage ich mal so jetzt, die sehr, sehr gut und teuer bezahlt wurde und die man dann zu allen möglichen Leiden, aber auch zur Stärkung der Manneskraft und solchen Dingen alles
ja,
eingesetzt hat.
Ja, da haben sie
hat.
Bestimmt immer ein bisschen nachgeholfen, ja? Dass da der Vorrat nie ausging.
Allerdings war es dort so, diese Einhornhöhle, die wirklich sehenswert ist, eine Naturhöhle, die schon seit Urzeiten von den Menschen genutzt wird.
Und auch als Wohnhöhle vielleicht, ja.
Als Wohnhöhle, als Aufenthaltsort. Und es ist sogar, glaube ich, jetzt sagen zu können, der älteste Standort, an dem Menschen im Harz und in der Harzregion nachgewiesen sind.
Und in welchen Zeitraum geht das zurück?
Das geht zurück auf den Zeitraum so 200, 250.000 Jahre. Also das ist ja immer ziemlich vage, aber auf jeden Fall weit vor der Eiszeit noch, in der sogenannten Periode der Neandertaler.
Das
die Neandertaler, die ja, sag ich mal, von der Schule her bekannt sind unten aus Süddeutschland, dieselbe Kultur ist dort in der Einhornhöhle auch gefunden worden. Und die vielen Knochen, die dort ausgegraben wurden und immer noch gefunden werden, die stammen wohl zum einen, sag ich mal, aus den Mahlen der Menschen, also was sie erlegt und erjagt haben. Und zum anderen haben dort sicherlich auch, also diese sogenannten Einhörner, waren größtenteils Höhlenbärenknochen.
Und diese Höhlen kann man sich angucken?
Da kann man rein. Und rund um diese Höhlen sind die sogenannten Harzer Dolomit. Das ist also so ein weißliches Kalkgestein, weißlicher Karst und damit auch eine ganz außergewöhnliche Landschaft. Dort hat man sogenannte Naturleifwege eingerichtet. Es gibt dort verschiedene Wanderrouten von einem Kilometer bis zu 10 Kilometern hin, leichtere und schwerere. Das sollte man sich denn vor Ort anschauen dort. Die wirklich beeindruckende Landschaften, die man so im Harz gar nicht vermuten würde, dort aufzeigen. Das sind größtenteils Rundwege.
Und der nächstgrößere Ort?
Schwarzfeld.
Schwarzfeld, wo liegt denn das? Weiß ich jetzt gar nicht genau.
Region, sag ich mal, Bad Sachsa, Bad Lauterberg. Also, wie gesagt, sowohl diese Ruine Schwarzfeld, die sehenswert ist, die Einhornhöhle und dann natürlich noch hier ein bisschen zum Laufen, diese Harzer Dolomiten mit ihrem Naturleifweg, ist auch gut geeignet für Familien mit Kindern, weil dort auf diesen Naturleifwegen auch vieles ausgeschildert ist und vieles erklärt wird, wie denn der Karst entstanden ist, wie geologisch der Harz entstanden ist. Und dort hat sich dann auch eine eigene spezielle Flora und Fauna herausgebildet.
Ja, und es gibt ja auch eine Ruine, den Schwarzfels. Ist da noch allerhand von zu sehen?
Ja, ich finde eine Ruine halt. Ja, also ja. Ist es aber trotz alledem, sage ich mal, sehenswert. Das ist aber ein bisschen entfernt, aber die Einhornhöhle gehört ja praktisch zu diesem Gebiet der Harzer Dolomiten. Ne? Die ist also direkt dabei. Ich sag mal so, die Wanderwege dort, die Harzleifwege, die führen praktisch über und um diese Einhornhöhle. Das sind ja Höhlen alles, wo der Karst praktisch, also Gips und Kalk ausgespült worden. Mhm. So sind ja die entstanden.
Wenn du das so sagst, und ich sehe auch gerade ein paar Bilder, ist alles sehr abwechslungsreich. Hier geht es mal eine Treppe hoch, dort das Schild, da befinden sich Teile der Ruine. Also da kann man auch mit der Familie, denke ich mal, einen abwechslungsreichen Tag oder einen halben Tag verbringen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Man findet auch viele Informationen dazu noch auf unseren Seiten www.harzurlaub.de. Und wo man vielleicht mal nachschauen sollte im Vorfeld, weil es gibt dort auch in der Einhornhöhle Führungen von entsprechenden Geologen und ja. Archäologen und dergleichen. Aber da müsste man sich mal informieren.
Genau.
Oder wenn man mit Gruppen anreist oder sowas, sich eventuell anmelden, ja, und das danach entsprechend planen. Also das ist schon, wie gesagt, ein für geschichtliche, früh- und urgeschichtlich Interessierte, einer der interessantesten Standorte des Harzes, diese Einhornhöhle und dieser ganzen Region dort.
Ja, da habe ich heute wieder was dazugelernt und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sicherlich auch. Ja, da kommen ja wieder gleich richtige Frühlingsgefühle auf. Hier bricht im Moment auch ein wenig die Sonne durch. Man weiß ja immer nicht, wie viele Minuten oder Stunden das dauern wird. Und ja, also wer den Frühling nicht mag, ich glaube, da gibt es fast keinen Menschen. Ich denke, nach dem langen Winter, egal wie mit viel oder wenig Schnee, man freut sich einfach auf den Frühling. Und das ist ja mit die schönste Jahreszeit. Ja, man erlebt sozusagen jeden Tag was Neues und wie die Blumen sprießen.
Darum kommen wir dann gleich auch noch zu ein paar ausgewählten Tieren, die sich auch sehr freuen, wenn es wieder warm wird.
Doch zuvor ein Titel von Joan Baez, Whitewood Flowers.
Ja, ich sagte eben schon, Nutrias. Nutrias, oder auch Sumpfbiber oder Biberratten genannt, sind ja keine einheimischen Tiere. In Blankenburg, in der Umgebung des Klosters Michaelstein und der Teufelsbadklinik gibt es zahlreiche kleine Teiche, wo Nutrias teilweise in Massen zu Hause sind. Es ist sehr interessant, die zu beobachten. Man muss auch keine Angst vorhaben. Die sind an Menschen gewöhnt. Da sind ständig Menschen, die sie füttern mit Möhren, mit Brötchen und dergleichen.
Ich habe das Gefühl, die nehmen an manchen Stellen schon überhand.
Die schießen ja auch regelmäßig, weil die dann so viel werden würden oder teilweise schon waren, dass man versucht hat, naja, ausrotten schafft man, glaube ich, sowieso nicht. Ja? Mhm. Die sind Überlebenskünstler. Mhm. Die haben sich dort auch verbreitet von denen, zwei Ursprungsteichen direkt an der Straße zum Teufelsbad hin. Da war mal eine Farm. Und mit der Wende ist das alles verlassen worden und die sind ausgebrochen und haben sich dann halt ihren Lebensraum dort so gesucht. Ja. Ne? Und haben sich jetzt ausgebreitet auf die gesamten Fischteiche, die dort beim Kloster Michaelstein mit sind. Dort findet man also auch überall schon mittlerweile eine ganze Anzahl drin. Ich denke mal nicht, dass das in diesem Jahr anders sein wird wie in den vergangenen. Alle Versuche, die stark zu dezimieren oder auszurotten, sind in der Vergangenheit gescheitert.
Und wenn sie noch so verwöhnt werden von den Besuchern, die sind wirklich,
ist natürlich auch, sage ich mal, für Kinder interessant, weil man wirklich die aus nächster Nähe betrachten kann. Und sind ein bisschen, ja, wenn man insbesondere die Männchen nimmt, mit ihren riesigen, langen, gelben Schneidezähnen sind sie schon ein bisschen respekteinflößend, möchte ich mal sagen. Ne? Mhm. Aber allgemein, sage ich mal, besteht da keine Gefahr. Die tun nichts und lassen sich dort hervorragend füttern und beobachten.
Ja.
Ist also auch sicherlich mal ein schöner Ausflug. Und danach könnte man dann dem Kloster Michaelstein einen Besuch abstatten. Dort kann man auch wunderschön Kaffee trinken. Und dort sind auch noch einige wunderschöne Wanderrouten ausgeschildert, die dann eventuell in Frage kommen würden, wie beispielsweise in den Klostergrund.
Ja, also wenn ich das alles hier nochmal aufzählen würde, da reichen ja die Wochenenden vom Monat März kaum, um das vielfältige Harzprogramm, das du unseren Hörerinnen und Hörern vorgestellt hast, gar nicht aus, um alles, ich sag mal, abzuarbeiten. Aber es kommt bald Ostern und da können Sie ja schon manches nochmal im Hinterkopf behalten. Ein Ausflug mit der Familie. Alle hoffen natürlich auf schönes Osterwetter, das ist ganz klar. Ja, und im April, ein Tag nach Ostern, nicht am 1. April, ist kein Aprilscherz, die Sendung kommt dann erst am 2. April, den Dienstag, hören wir uns wieder.
Ja, und ich wollte mal sagen, mein Vorschlag wäre, wir berichten und unterhalten uns dann mal ein bisschen über Aussichtspunkte, über Türme, Warten und dergleichen.
Der Harz von oben.
Der Harz von oben. Es ist dann auch die Zeit, wo dann das Wetter schon wieder ein bisschen aufgeklärt ist im April und dergleichen. Ja, ja. Ein paar ausgewählte, schöne Aussichtspunkte vorzustellen.
Ja, genau. So machen wir das. Und für heute müssen wir uns leider schon wieder verabschieden. Die Sendezeit ist um. Wir wünschen Ihnen viele schöne Harzerlebnisse. Bis zum nächsten Mal.
Bernd Sternahl.
Und Konstanze Holthoff. Tschüss.
Tschüss.